Hallöchen, na ihr? Ich sehe, euer Wissensdurst hat euch zu uns zurückgeführt für mehr. Oder vielleicht ist es ja heute auch euer erstes Mal, dass ihr zuhört. Also so oder so heiße ich euch natürlich sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krimschnack, dem Kriminologie-Podcast. Ich bin Marie.
Und ich bin Annelie.
Wir sind beide Kriminologinnen und gemeinsam sprechen wir in unseren Episoden über alles rund um die Erforschung oder wissenschaftliche Beurteilung von Kriminalität. Das würde uns aber noch lange nichts nützen, wenn wir nicht auch euch hätten, euch Krim-Nerds, die uns zuhören. Also toll, dass ihr jetzt auch gerade zuhört und wieder dabei seid. Und auch keine Sekunde zu früh, möchte ich mal sagen, weil Annelie nämlich was unter den Nägeln brennt, also irgendwie so eine Art Krim-Fact oder so. Sie hat da nämlich vorhin, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt haben, schon mal was angedeutet und es war alles so super ominös. Und ehrlich gesagt bin ich jetzt auch echt neugierig, was du da aufgetan hast.
Ja, genau. Ja, naja, ich dachte, mit so einem kleinen Fun-Fact in so eine Folge zu starten, ist vielleicht keine schlechte Idee. Und ich habe auch einen tatsächlich sehr passenden gefunden. Deswegen war ich so ein bisschen aufgeregt. Obwohl man sagen muss, so funny ist der Fact gar nicht. Darum gefällt mir deine Bezeichnung Krim-Fact auch viel besser. Und ich würde sagen, wir bleiben einfach mal dabei.
Ja.
Also Marie, du kennst doch die römische Göttin der Gerechtigkeit, die Justitia, oder?
Mhm, ja. Ja,
genau.
Nicht persönlich, aber das war jetzt so ein Dad-Joke.
Ja, aber wirklich.
Ja.
Aber die dient ja häufig so als Symbol der Gerechtigkeit hier bei uns, ne?
Ja.
Sie wird ja immer mit drei Dingen dargestellt. Mit der Waage, mit dem Richtschwert und, weißt du, mit was noch?
Der Augenbinde, ne?
Richtig, genau. Das war ein kleiner Test. Du hast den Test bestanden. Ja, yay. Genau, eine Augenbinde. Sie wird häufig mit einer Augenbinde dargestellt. Und wusstest du, dass Justitia bis ins 15. Jahrhundert gar keine Augenbinde getragen hat?
Nee, krass, nee, das wusste ich noch nicht.
Das hat mich irgendwie auch geflasht. Der Fakt ist einfach, dass diese Augenbinde irgendwie erst viel später dazu kam, weil man es beim Thema Gerechtigkeit dann eben irgendwann wichtig fand, dass alle gleich behandelt werden und vor allem, dass das sogenannte Ansehen einer Person, und damit ist vor allem ihr Status in der Gesellschaft gemeint, eben keine Rolle spielt bei gerechten Urteilen. Heute wird aber interessanterweise wieder diskutiert, ob man die Augenbinde nicht symbolisch eigentlich wieder abnehmen müsste. Denn in unserem Rechtsstaat ist es ja so, dass Justitia schon ganz genau hinschauen sollte und alle Umstände und auch die Person des Täters oder der Täterin und die individuellen Motive und Umstände und so weiter betrachten soll. Mhm. Und das gilt vor allem bei den Rechtsfolgen, weil es auch um, also ganz besonders um die Einzelfallgerechtigkeit geht und dabei eben ja viele Faktoren berücksichtigt werden müssen von Richtern und Richterinnen, die auch in der Person selbst, also in ihrer Biografie und in den persönlichen Umständen einfach liegen können. Also so ganz blind in dem Sinne, ne, ist sie dann doch nicht, aber natürlich soll auch heute das Ansehen einer Person, also ihr Status in der Gesellschaft, ob jemand jetzt reich oder arm ist, eigentlich bei der Beurteilung keine Rolle spielen. Und es gibt auch noch ganz viele andere interessante Facts zu Justitia. Zum Beispiel, dass sie weiblich ist und dass Gerechtigkeit in ganz vielen Kulturen weltweit weiblich dargestellt wird. Was ich total interessant finde. Warum ist das so? Also es ist ja irgendwie, ja, weiß ich nicht, fand ich einen interessanten Fact. Und auch, dass sie teilweise als Jungfrau dargestellt wird. Warum auch immer das irgendwie eine Rolle spielt. Ich weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Und dass der Balken an der Waage heute teilweise schief steht. Ist dir das schon mal aufgefallen bei diesen Darstellungen von Justitia?
Ja.
Ja, was für den Grundsatz in dubio pro reo stehen soll. Also dieser Grundsatz, ne, im Zweifel für den Angeklagten. Fand ich auch irgendwie eine sehr subtile Symbolik irgendwie. Und ja, genau. Aber ich glaube, wir schweifen zu weit ab, wenn ich da jetzt noch weiter aushole. Also eigentlich wollte ich nur die Sache mit der Augenbinde als Aufhänger für unser Thema heute nutzen, denn ich finde, das passt ja ganz gut, ne, zu dem, was wir heute besprechen wollen.
Ja, das stimmt. Ja, und das mit der Augenbinde wusste ich wirklich auch noch nicht. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, also wenn ich jetzt so zurückdenke, ich meine auch, dass wir das nicht in Strafrecht hatten. Das wäre eigentlich mal ganz cool gewesen, so als Hinweis, aber wer weiß, ob das irgendwie so viele Leute auf dem Schirm haben. Ja. Also, nee, finde ich, ist ein cooler Krim-Fact.
Ja, das ist eine ganz interessante Wissenslücke, ne? Und es ist ja auch einfach interessant von der Symbolik, ne? Also sollte Justitia blind sein, sollte sie eigentlich nicht blind sein? Was ist eigentlich Gerechtigkeit und so?
Mhm.
Aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Ich fand es jedenfalls auch interessant. Und ich bin ja, und das hatte ich dir ja auch lang und breit erzählt, schon damals in dem Zusammenhang schon vor einigen Monaten auf ein interessantes Buch gestoßen von einem Autor namens Ronan Steinke mit dem vielsagenden Titel »Sind vor dem Gesetz alle gleich? Soziale Ungleichheit in der Strafjustiz«. Und ich fand, dieses Thema reiht sich ganz gut ein in unsere kleine Reihe, ne, mit White-Collar-Crime angefangen und jetzt zuletzt auch zum Thema Armut und Kriminalität. Und ich fand die Frage einfach total spannend, ne? Inwieweit ja Armut, Benachteiligung auch vor Gericht eventuell eine Rolle spielt. Dieses Buch stellt die Grundthese auf, dass es in Deutschland eine Art Klassenjustiz gibt und arme Menschen vor deutschen Strafgerichten tatsächlich strukturell benachteiligt werden. Der ursprüngliche Untertitel des Buches lautete auch die neue Klassenjustiz. Der Titel wurde aber dann in der Neuauflage für die Bundeszentrale für politische Bildung 2023 interessanterweise geändert. Ja, und der Begriff Klassenjustiz hat ja auch eine sehr lange Historie, auf den wir hier heute explizit nicht eingehen wollen. Also nicht, dass jetzt die absoluten Nerds unter euch irgendwie sich darüber beschweren oder denen auffällt, dass natürlich auch dieser Begriff, so wie er heute verwendet wurde, früher nicht verwendet wurde. Also da gäbe es auch viel zu sagen, aber es geht heute eher darum, wie der Begriff eben heute verstanden wird, nämlich als System, in dem RichterInnen strukturell arme Menschen benachteiligen oder sogar als Klassengesetzgebung, bei der schon die Gesetze und Regelungen und nicht nur ihre Anwendungen zu systematischen Ungerechtigkeiten letztlich dann führen.
Genau, das war auf jeden Fall der Aufhänger oder einer der Aufhänger, die dazu geführt haben, dass wir uns das ganze Thema mal genauer ansehen wollten und auch mal gucken wollten, was an diesem Vorwurf der Klassenjustiz dran sein könnte. Heute wird es allerdings nicht um die Klassengesetzgebung gehen. Also das würde bedeuten, die Art und Weise, wie und warum Gesetze gemacht werden, sondern heute geht es vor allem darum, wie diese in der Praxis angewendet werden. Heute geht es also um die Frage, ob an dem Vorwurf einer Klassenjustiz überhaupt etwas dran sein könnte. Also schnappt euch schnell ein Eis, macht's euch gemütlich, wir legen los.
Krimschnack. Der Kriminologie-Podcast.
Artikel 3 unseres Grundgesetzes besagt, dass alle Menschen vor dem Gesetz als gleich anzusehen sind. Und um kurz darzustellen, was für ein rechtliches Schwergewicht dieser Artikel wirklich darstellt, möchte ich einen ganz kurzen Exkurs mit euch wagen, weil in Artikel 3 nicht nur drinsteht, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind und niemand aufgrund seines Geschlechts benachteiligt oder bevorzugt werden darf, sondern dort steht auch, dass der Staat auch die tatsächliche Durchsetzung dieser Gleichberechtigung fördern und bestehende Benachteiligungen aktiv beseitigen muss. Es herrscht also wirklich auch die Verpflichtung zur staatlichen Förderung der Gleichberechtigung, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt. Und dieser Verpflichtung kommt der Staat auch in bestimmten Teilen nach, also zum Beispiel durch diverse Förderprogramme oder Gesetze, wie zum Beispiel dem Entgelttransparenzgesetz oder auch dem Bundesgleichstellungsgesetz. Und, das ist mir noch wichtig für das Ende dieses Exkurses, es ist nicht so übrigens, dass nur Frauen gefördert würden, sondern es passiert dann im Zuge der Gleichberechtigung auch, dass in Bereichen, in denen Männer bisher unterrepräsentiert sind, Männer bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt werden. Genau, und ich finde, das zeigt ganz gut, wie Artikel 3 unseres Grundgesetzes unsere Leben gestalten kann und dass dieser Gleichheitsgrundsatz einen wirklich wichtigen Pfeiler unserer demokratischen Gesellschaft bildet. Und damit soll eben sichergestellt werden, dass sich alle Menschen, die in unserer Gesellschaft leben, auch wirklich fair behandelt fühlen. Der Artikel sorgt außerdem auch für Rechtssicherheit und dass alle Menschen vor deutschen Gerichten den Anspruch haben können, nach denselben Maßstäben behandelt zu werden. Diskutieren und untersuchen kann man aber natürlich immer, ob die Praxis dem Anspruch gerecht wird und das jetzt nicht nur im Hinblick auf die biologischen Geschlechter, sondern auch in Bezug auf weitere Attribute.
Genau, also ein sehr wichtiger Grundsatz, wie man merkt. Vor allem aber ist bei dem Gleichheitsgrundsatz auch das Verbot der Diskriminierung super zentral. Das heißt, staatliches Handeln, also es geht bei dieser Norm, das ist wichtig zu verstehen, nur um staatliches Handeln, das darf grundsätzlich niemanden diskriminieren. Ich versuche mich jetzt mal ganz kurz zu fassen, denn aus juristischer Sicht könnte man hier sehr, sehr weit ausholen. Das machen wir aber nicht. Also Artikel 3 Grundgesetz, Absatz 3, besagt, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Im Gesetz sind also schon verschiedene Diskriminierungsebenen benannt, wie man merkt. Aber interessanterweise taucht Armut hier zum Beispiel nicht explizit auf. Und in den juristischen Lehrbüchern und Kommentaren wird es aber auf jeden Fall immer mitbenannt. Das heißt aber nicht, dass alle immer gleich behandelt werden müssen, ne? Also dieses Diskriminierungsverbot bedeutet nicht, alle müssen immer und zu jeder Zeit vom Staat gleich behandelt werden. Vielmehr sollen gleiche Sachverhalte eben gleich und ungleiche Sachverhalte auch ungleich behandelt werden. Das bedeutet, dass wenn Menschen ungleiche Einkommen haben, zahlen sie natürlich unterschiedlich hohe Steuern, weil das natürlich nach dem Einkommen gestaffelt ist. Aber es ist ja so, dass verheiratete Paare oder zumindest ein Ehepartner bei verheirateten Paaren häufig weniger Steuern zahlen als bei unverheirateten Paaren, ne? Die eben nicht verheiratet sind und wo niemand diese Steuervorteile genießt. Also könnte man zumindest zu dem Schluss kommen zu sagen, naja, ist das dann gerecht, ne? Es ist irgendwie ein gleicher Sachverhalt, man verdient gleich. Und wenn man zu dem Schluss kommt, dass eine gleiche Sache vom Staat ungleich behandelt wird, dann handelt es sich um eine rechtfertigungsbedürftige Ungleichbehandlung und dann braucht es eben einen angemessenen und auch einen sachlichen Grund dafür. Ob das jetzt bei einer Heirat dann so ist oder nicht, dürft ihr euch jetzt für euch selber entscheiden, aber so ist es eben, ne? Und der Anspruch, der häufig formuliert wird, lautet in dem Zusammenhang, die Justiz soll ohne Ansehen der Person, das hatten wir schon ganz am Anfang bei Justitia, ohne Blick auf Herkunft, sozialen Status oder ökonomische Ressourcen urteilen. Das bedeutet, diese Dinge sollen keine Rolle spielen. Was aber nicht bedeutet, wie ich ja anfangs schon ausgeführt habe, dass Justiz ja absolut blind ist und eben auch andere Dinge dann nicht vielleicht auch in ihre Beurteilung mit einbezieht, ne? Aber welchen Einfluss haben jetzt tatsächlich die soziale Herkunft oder eben auch die wirtschaftlichen Verhältnisse auf tatsächliche und ganz konkrete Urteile hier bei uns in Deutschland? Das ist unsere Frage heute.
Genau, also das mal zur grundsätzlichen rechtlichen Rahmung der ganzen Sache. Im Idealfall kann man sagen, ist es also so, dass niemand vor deutschen Gerichten diskriminiert werden sollte, in der Theorie. Und jetzt kann man sich aber die Frage stellen, ob das auch der Realität vor deutschen Strafgerichten entspricht.
Ne? Oder werden Menschen eben durch voreingenommene Richter und Richterinnen letztlich doch irgendwie benachteiligt?
Das Erste, woran ja viele denken, wenn es um die Frage geht, ob arme Menschen vor deutschen Gerichten strukturell benachteiligt werden, ist ja, dass RichterInnen armen Menschen vielleicht eher zutrauen, eine Tat auch tatsächlich begangen zu haben und oder dass sie in ihren Urteilen ganz besonders hart gegen sie vorgehen.
Und das ist auch das, was man in der Regel mit dem Vorwurf der Klassenjustiz meint. Ronan Steinke, also der Autor von dem Buch, von dem ich ja ganz zu Beginn schon mal gesprochen habe, behauptet zumindest in seinem Buch zum Beispiel, je prekärer die Lebensumstände, desto strenger entscheiden Richter. Aber ist das wirklich so? Bestrafen RichterInnen arme Menschen wirklich grundsätzlich härter? Und können sie das überhaupt?
Ja, das haben wir uns jetzt mal für diese Episode versucht näher anzuschauen. Ich sage auch mit Bedacht versucht. Das werdet ihr nachher auch verstehen, warum ich versuchen als Verb wähle. An der Stelle ist aber besonders relevant, dass man zwei Begriffe kennt und verstanden hat. Und zwar einerseits die richterliche Unabhängigkeit und andererseits das richterliche Ermessen. Mit diesen Begriffen fangen wir mal an. Richterliche Unabhängigkeit bedeutet, dass RichterInnen in Deutschland weisungsunabhängig bewerten und urteilen dürfen und sogar sollen. Das ist ein wichtiger rechtsstaatlicher Grundsatz, um eine unabhängige Justiz zu gewährleisten. Das heißt jetzt aber natürlich nicht, dass sie völlig willkürlich urteilen dürfen, ne? Also sie müssen sich schon immer auch an Recht und Gesetz halten. Und das Gesetz ist also nicht nur für uns Normalos da, um uns zu sagen, was wir dürfen und was nicht, sondern es setzt auch eine Rahmung dafür, wie Prozesse abzulaufen haben und dafür, welchen Entscheidungsspielraum RichterInnen haben.
Ja, genau, das ist ein wichtiger Grundsatz und Der nächste Begriff, den Maria schon genannt hat, ist das sogenannte richterliche Ermessen. In vielen Bereichen, sowohl bei der Beweiswürdigung während des Prozesses, bei der Tatbestandsprüfung und auch bei der letztlichen Strafzumessung, haben RichterInnen einen gewissen Ermessensspielraum. So sollen eben die besonderen Umstände des Einzelfalls noch besser berücksichtigt werden können. Es geht hier also mehr um Gerechtigkeit als wirklich um Gleichheit, wenn ihr versteht, was ich meine. Und bei dem Punkt der Strafzumessung ist es so, dass es für jedes Delikt in unserem Strafgesetzbuch einen genauen Strafrahmen gibt, den Richter und Richterinnen nutzen können. Das hat Maria gerade schon gesagt. Bei dem Punkt der Strafzumessung ist es also so, dass es für jedes Delikt in unserem Strafgesetzbuch einen genauen Strafrahmen gibt, den Richter und Richterinnen dann nutzen können bei ihrer Beurteilung der Fälle. Beim Diebstahl wäre es zum Beispiel bis zu 5 Jahre Haft oder eben Geldstrafe. Das ist also ein relativ großer Rahmen, wenn man so will.
Und um das jetzt auch gleich mal vorwegzunehmen, ist es natürlich sehr schwer zu sagen, ob RichterInnen wirklich schichtspezifisch oder unspezifisch strafen, also ob sie zum Beispiel Menschen aus schwierigen finanziellen Verhältnissen eher kriminelle Neigungen unterstellen oder härter strafen, indem sie die gegebenen Strafrahmen eher ausnutzen, also bis aufs Extreme ausnutzen, also jetzt beim Diebstahl dann eher 5 Jahre Haft anlegen würden als Geldstrafe, als sie es vielleicht bei Menschen aus bürgerlichen oder reichen Verhältnissen tun würden. Also dazu gibt es leider keine Studien.
Ja, genau, das mussten Marie und ich bei der Recherche schon schmerzlich feststellen, ziemlich früh, dass man natürlich einzelne Urteile findet, die sind ja öffentlich zugänglich und man kann sie auch einsehen, aber die systematischen Auswertungen, also das, was wir KriminologInnen ja eigentlich an Futter brauchen sozusagen und Studien dazu, die fehlen leider tatsächlich in diesem Bereich fast komplett. Also es ist wirklich sehr, sehr dünn in diesem Bereich. Und unter anderem deshalb habe ich im Vorfeld zu dieser Folge auch mal ein ganz kurzes Hintergrundgespräch mit der Jugendrichterin unseres Vertrauens, nämlich mit Maria vom Podcast Scheiße gebaut, dem Jugendrechtspodcast, geführt. Und sie sah das natürlich, also naturgemäß aus Sicht ihrer eigenen beruflichen Praxis, etwas differenzierter. Sie glaubt, so hat sie mir gesagt, dass RichterInnen zwar genau wie der Rest der Gesellschaft sicher bestimmte Vorurteile haben, die sich auch auf Urteile auswirken können. Sie hat mir aber auch erklärt, dass vor allem dann, wenn Defizite wahrgenommen werden, auch ja, von RichterInnen eher zugegriffen wird. Für sie sind es vor allem die Ressourcen eines Menschen, die es dann letztlich ausmachen. Sie hat mir erklärt, wenn ein Jugendlicher vor ihr auf der Anklagebank sitzt, vor allem das Verhalten im Hauptverfahren entscheidend ist. Denn letztlich geht es im Jugendstrafrecht ja, wie wir ja in unseren Folgen dazu auch ausführlich erklärt haben, vor allem um erzieherische Aspekte. Also welchen Bedarf hat dieser junge Mensch, was braucht er oder sie, um sich zu verbessern? Eine wichtige Rolle spielt in dem Zusammenhang auch, wie der oder diejenige aufgestellt ist in einer bestimmten Bildungsschicht, so sind zumindest Marias Erfahrungen, sind bestimmte Voraussetzungen wie zum Beispiel so ein Mitdenken oder auch Antizipation oder gute Vorbereitung auf so ein Verfahren und vor allem eine gute anwaltliche Beratung eher seltener gegeben. Und es könnte, das muss man da auch dazu sagen, das hat auch Maria gesagt, in Einzelfällen aber sowohl als Nachteil als auch durchaus mal als Vorteil angesehen werden und in den meisten Fällen eigentlich weder noch. Also so hat Maria es auf jeden Fall dargestellt.
Ja, ich muss dabei auch gerade an unser Gespräch mit Maria und Matthias denken aus Folge 41, wo Maria den Fall eines Jugendlichen angesprochen hat, beziehungsweise ich glaube, du hattest den angesprochen und sie hat dann mit uns darüber gesprochen, ist aber auch egal, wie rum das war. Auf jeden Fall kam dieser Jugendliche wohl auch aus einem recht privilegierten Haushalt und die Eltern des Jugendlichen hatten auch einen Staranwalt engagiert. Und der hat im Verlauf des Prozesses wohl immer wieder den Fokus darauf legen wollen, dass der Jugendliche ja aus gutem Hause kommt, wie man so schön sagt. Und dass es sich eben bei dem Angeklagten um ein privilegiertes Kind handelte. Das war irgendwie ganz, ganz wichtig, bis Maria dann mal zurückgefragt hat, ja, aber wenn du doch so privilegiert bist, warum machst du denn dann sowas? Und darüber hat sie dann wohl mit dem Anwalt auch lange diskutiert, weil er dann natürlich der Meinung war, dass man seinem Angeklagten ja jetzt die Privilegiertheit jetzt ja nicht hier zum Vorwurf machen könne. Und ich fand, es war auf jeden Fall ein cooler Moment im Interview mit Maria, weil man da auch gemerkt hat, einerseits sowieso der innere Gedankenprozess bei RichterInnen während des Prozesses dann laufen kann. Und dass so ein vermeintlicher Vor- oder Nachteil vor Gericht eben nicht immer vorab sicher ist. Also weil der Anwalt ging ja scheinbar schon davon aus, dass es ein Vorteil sein könnte, wenn er das so häufig erwähnt. Ja, also das fand ich auf jeden Fall super spannend und da musste ich jetzt auch gerade dran denken, als du das gesagt hast. Und genau, natürlich muss man dann auch nochmal betonen, dass das Jugendstrafrecht ja schon nochmal ein ganz besonderer Fall der Rechtsprechung ist. Also das unterscheidet sich ja total vom Erwachsenenstrafrecht und mit so einem super bunten Katalog an möglichen Erziehungsmaßnahmen, die es im Jugendstrafrecht gibt. Und ich bin mir auch sicher, dass Maria dann eine entsprechende Erziehungsmaßnahme gefunden haben wird, die dann zu diesem spezifischen Fall gepasst hat und angemessen war. Genau, falls euch das interessiert, das Thema, dann hört auf jeden Fall gerne nochmal in die Folge rein. Das war Folge 41, wo Maria und Matthias zu Gast waren.
Ja, voll. Das war auch eine sehr gute Folge. Ich mochte das gerne. Also fand unser Gespräch super interessant. Und ich erinnere mich auch noch, dass wir das dann diskutiert haben, dass man fast das Gefühl hatte, dass da diese Privilegiertheit und vor allem diese Betonung dessen auch dazu führen könnte, dass es dann eher ein Nachteil ist, ne? Weil man dann als RichterIn dann da sitzt und denkt, ja, er ist so privilegiert und trotzdem klaut er hier Sushi oder ich weiß nicht mehr genau, was es war. Was soll das eigentlich, ne? Das hat ja irgendwie dann noch, ja, naja, könnte man ihm auch zum Vorwurf machen, genau. Also deswegen, genau, es kann in die eine oder andere Richtung gehen. Also so richtig klar kann man das eigentlich nicht sagen, dass es immer so ist, dass wenn man aus nicht privilegierten Verhältnissen kommt, dass dann das irgendwie ein Nachteil wäre, ne? Und wie du schon sagst, natürlich auch das Jugendstrafrecht und jetzt auch mein Gespräch mit Maria, das ist schon ein besonderes Rechtsgebiet. Ich habe aber mit Maria auch über das Erwachsenenstrafrecht gesprochen und da hat sie mir auch erklärt, dass man als RichterIn bei Erwachsenen vor allem als Strafmöglichkeit ja nur die Wahl hat zwischen Geld oder Knast. Das ist im Jugendstrafrecht anders, das hast du gerade schon ausgeführt. Deshalb glaubt sie, sei die Versuchung bei jemandem, der über kaum Geld verfügt, ne, im Erwachsenenstrafrecht, dann wahrscheinlich hoch, eher zu Freiheitsstrafen zu greifen. Weil ja eben, ne, Geldstrafen dann irgendwie ad absurdum geführt werden in den Fällen.
Ja, also ich kann das auf eine merkwürdige, pragmatische Art oder so eine ökonomische Weise verstehen. Aber menschlich ist das fragwürdig.
Ja, voll.
Wenn es wirklich so praktiziert wird. Ja, dazu gibt es halt leider im Moment auch keine Daten. Also ja, da fühlen wir uns jetzt wieder wahrscheinlich beide wie so eine kaputte, so eine Spieluhr, die man so aufzieht. Also es gibt halt keine Daten, die uns irgendwie zeigen könnten, wie häufig sowas in der Praxis eben tatsächlich gemacht wird. Und ja, wir haben mal wieder zu wenig Daten und dadurch keine wissenschaftliche Evidenz. Aber es gibt ja schon ein paar andere Punkte, wo man zumindest mal so ein paar gute Anhaltspunkte findet, ne?
Ganz genau. Also erstmal, wie immer, der Appell, wir brauchen mehr Studien. Auch die Justiz muss sich öffnen für Wissenschaft. Auch da muss es Studien geben, genau. Aber ein solcher Punkt, den Marie gerade angesprochen hat, den man sich zumindest angucken kann, ist der, dass RichterInnen im Prozess entscheiden müssen, um welches Delikt es bei der Tat überhaupt geht. Und ob es als einfaches Delikt oder als besonders schwerer Fall eingestuft werden soll. Das macht einen großen Unterschied, vor allem nachher bei der Strafe. Ein Beispiel, was an dieser Stelle oft angeführt wird, ist die Einstufung eines Diebstahls als gewerbsmäßigen Diebstahl, was dann, wie gesagt, ein besonders schwerer Fall des Diebstahls ist und auch zu einer Strafverschärfung führt, weil es als schwerwiegenderes Delikt in unserem Gesetz dann angesehen wird. Und Roland Steinke, da ist er wieder, stellt in seinem Buch die These auf, wer arm ist, wird häufiger als Berufsverbrecher eingestuft. Grundsätzlich liegt laut juristischer Fachliteratur ein gewerbsmäßiger Diebstahl immer dann vor, wenn der Täter oder die Täterin mit dem Ziel handelt, durch wiederkehrende Diebstähle sich einen erheblichen, ja, Einkommensstrom zu verschaffen. Dabei kommt es also auf die innere Tatmotivation an, die ja oft vor Gericht dann später sehr schwer zu ergründen ist, wie man ehrlicherweise sagen muss.
Und das bedeutet ja für RichterInnen, dass sie das an irgendwas festmachen müssen. Und dabei stützen sie sich deshalb tatsächlich bei der Einstufung, ob die Höhe des Diebesgutes schon als erheblich angesehen werden kann, auf eine bestimmte Berechnung, die das Verhältnis des Wertes der gestohlenen Sache und des legalen Vermögens der beschuldigten Person errechnet. Also das bedeutet, dass sie zum Beispiel fragen, ob die Beute für den Lebensunterhalt von Bedeutung ist oder nicht. Und das wiederum könnte dazu führen, dass Gut- und Geringverdienende für dieselbe Tat unterschiedlich bewertet werden, weil die Höhe des Diebesgutes bei einem Diebstahl von, sagen wir mal, 200-Euro-Sneakers in einem ganz anderen Verhältnis des legalen Vermögens für Geringverdienende, die zum Beispiel 500 Euro verdienen, steht, als für Gutverdienende, die vielleicht 3000 Euro verdienen. Also jetzt mal ganz plakativ. Und da ist dann das Verhältnis von Höhe des Diebesgutes und dem Vermögen der beschuldigten Person einfach ganz anders gelagert. Und bei ärmeren Menschen besteht dann das Risiko, dass ein Diebstahl durch sie eher als gewerbsmäßiger Diebstahl eingestuft wird als bei reicheren Menschen.
Ja, genau. Also meinem Verständnis nach ist die Logik dahinter dann die, dass man sagt, wenn eine reichere Person oder eine Person mit gutem Einkommen 200-Euro-Sneaker klaut, dann wollte diese Person wohl diese 200-Euro-Sneaker haben, um sie zu tragen, wollte aber nicht dafür zahlen. Wenn jetzt aber eine sehr arme Person mit geringem oder gar keinem Einkommen genau die gleichen Sneaker klaut, im gleichen Wert, dann ist man schneller dabei zu sagen, naja, vielleicht wollte diese Person die Sneaker ja auch verticken und gar nicht für sich selber, sondern irgendwie ja gewerbsmäßig was damit machen, um eben ihr Einkommen aufzubessern, weil eben dieser Wert von 200 Euro im Vergleich zu dem, was diese Person hat, so viel mehr ist, sodass man dann schneller von dieser Gewerbsmäßigkeit ausgeht, die eben dann nach unserem Gesetz auch härter bestraft wird. So ist zumindest jetzt mal mein Verständnis davon, was genau damit gemeint ist und warum man zu dieser Rechnung kommt. Dass es so eine Art Rechnung gibt, wie Marie gerade erklärt hat, woran man dann eben festmacht, ob die Höhe des Diebesgutes bzw. der Wert also schon als ein erheblicher Einkommensstrom irgendwie gewertet werden kann, das bestätigen mehrere ExpertInnen auf jeden Fall. Für uns als ja mehr oder weniger zumindest Laien auf dem Gebiet ist es natürlich sehr schwer, das wirklich zu sagen, ob das jetzt in allen Gerichtsentscheidungen so auch tatsächlich ausschlaggebend ist. Dafür hat aber zumindest Ronan Steinke in seinem Buch auch einige Belege in Form von Gerichtsentscheidungen, vor allem aus Hamburg, angeführt. Und die haben wir natürlich auch gelesen und auch andere ExpertInnen teilen diese Einschätzung tatsächlich. Das heißt, obwohl im Gesetz, also in Paragraph 243 StGB, an keiner Stelle explizit geschrieben steht, dass das Einkommen von Menschen als Kriterium irgendwie berücksichtigt werden sollte, spielt es in der Rechtspraxis scheinbar tatsächlich eine Rolle. An dieser Stelle könnte man also tatsächlich argumentieren, dass es hier eine systematische Benachteiligung gegenüber Leistungsempfängerinnen beispielsweise und Geringverdienenden geben könnte.
Eigentlich passt ja auch dazu ganz gut die Sache, die wir damals besprochen haben mit dem reichen Paragraphen. Auch da ist ja sozusagen das Vermögen eines Menschen nicht unrelevant. Ja? Also da packen wir euch den Link auf jeden Fall für die Krimcheck nochmal in die Shownotes, würde ich sagen. Dann könnt ihr da auf jeden Fall auch nochmal reinhören, wenn euch das interessiert. Ja, und wir sind bei der Recherche noch auf einen weiteren Punkt gestoßen, bei dem man auch hellhörig wird. Also bei einem richterlichen Urteil geht es ja letztlich auch um die Ausgestaltung der Strafe, zum Beispiel um die Frage, ob eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann oder eben nicht.
Und wir haben in unserer Folge zu White Collar Crime ja über den Dieselabgasskandal gesprochen, ihr erinnert euch hoffentlich. Und du sagst, du erinnerst dich noch.
Ich erinnere mich noch. Ich habe gerade so ganz automatisch deine Frage beantwortet, so als würde ich gerade die Folge hören.
Ja, das ist gut, wenn du dich zumindest erinnerst. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh. Genau, und wer diese Fälle ein bisschen verfolgt hat, der oder die wird mitbekommen haben, was es für ein öffentliches Echo gab, als einer der Audi-Manager nur, in Anführungszeichen, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde. Und das, obwohl die Schadenssumme auf mehrere 100 Millionen Euro geschätzt wurde. Schnell werden dann Vergleiche gezogen, wie der Topmanager mit seinem teuren Anwaltteam kommt fast ungeschoren davon, während eine Schwarzfahrerin mehrere Monate ins Gefängnis muss. Gefolgt von der Frage, ist das gerecht oder haben wir in Deutschland etwa eine Klassenjustiz? Ne? Da sind wir wieder bei dem Begriff. Und ich stelle das jetzt mal absichtlich so polemisch dar, wie es eben häufig in den Diskussionen gemacht wird.
Ja, so wird es halt häufig dargestellt, das stimmt. Vielleicht muss man dazu aber auch sagen, dass der Mann Ersttäter war und dem Gericht zufolge eine sehr gute Sozialprognose bei ihm vorlag. Aber genau diese Sozialprognose ist im Hinblick auf unser Thema tatsächlich auch ein interessanter Punkt. Denn wenn diese Sozialprognose so ausschlaggebend für ein Strafmaß sein kann, dann ist es ja eigentlich schon wert, dass wir uns das mal anschauen, wonach Gerichte das eigentlich beurteilen können. Und im Strafgesetzbuch in Paragraph 56 StGB steht dazu, Bei der Verurteilung zu Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr setzt das Gericht die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus, wenn zu erwarten ist, dass der Verurteilte sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen lassen und künftig auch ohne die Einwirkung des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen wird. Dabei sind namentlich die Persönlichkeit des Verurteilten, sein Vorleben, die Umstände seiner Tat, sein Verhalten nach der Tat, seine Lebensverhältnisse und die Wirkung zu berücksichtigen, die von der Aussetzung für ihn zu erwarten sind. Also sprich, wenn die Warnung reicht, dann passt das schon.
Ja, und hier sind vor allem die Punkte Lebensverhältnisse. Dazu gehören häufig soziale Integration vor allem, also Job, Familie etc. Und die Wirkung, die eine Gefängnisstrafe auf den oder die Beschuldigte hätte. Das beides ist sozusagen relevant. Ne? Das lesen wir jetzt aus dem Text. Gerade beim letzten Punkt war man beim Audi-Manager dann schnell dabei zu sagen, dass eine Gefängnisstrafe einen sehr harten Bruch, wie es immer so schön heißt, in dessen Biografie darstellen würde. Aber wie ist das bei Menschen, die obdachlos oder suchtkrank sind? Menschen, die keine Familie und keinen Job haben und keine großartige Karriere wie so ein Manager?
Ja, für die sieht das dann vermutlich etwas schlechter aus. Aber ich würde an der Stelle auch gerne argumentieren, dass so eine Zeit im Gefängnis für alle Menschen einen Bruch in der Biografie darstellen würde, egal wo die Person herkommt oder was sie vorher gemacht hat oder an welchem Punkt sie gerade in ihrem Leben steht. Also ich finde halt diese Diskussion, für wen es jetzt einen größeren Bruch darstellt, finde ich also mindestens ein bisschen müßig und eigentlich sogar auch unfair, weil das sofort so eine Wertigkeit aufmacht von Leben und Lebensgestaltung und so weiter. Und ja irgendwie suggeriert, dass bestimmte Biografien mehr geschützt oder weniger unterbrochen werden dürften als andere. Also weißt du, was ich meine? Das hat ja, für mich total. So eine komische Note.
Ja.
Ja, und natürlich, also ähnliche Überlegungen spielen auch bei der Unterbringung in U-Haft, Untersuchungshaft, während der Ermittlungen eine Rolle. Und auch hier wird eine Prognose zur Flucht- und Verdunklungsgefahr aufgestellt. Und hierbei wird auch die potenzielle Wirkung der U-Haft auf die Betroffenen berücksichtigt.
Ja, hier haben wir mal zumindest eine kleine Studie, nämlich eine Studie der Universität Freiburg, die kam bei ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass bei Obdachlosen von gerichtlicher Seite häufig davon ausgegangen werde, die negativen Folgen einer U-Haft, jetzt sprechen wir von U-Haft, ne, seien deutlich geringer als für Menschen mit, in Anführungszeichen, bürgerlichem Leben. Wir konnten aber leider weder zu dem einen noch zu dem anderen Punkt andere Untersuchungen und Daten finden. Wir sind aber auf einige deutsche Gerichtsurteile gestoßen. Wie gesagt, einzelne Gerichtsurteile, da kommt man ganz gut dran. Die deuten durchaus darauf hin, dass es da ja zumindest eine Tendenz zu geben scheint.
Ja, also vielleicht muss man auch ehrlicherweise sagen, dass, also wenn es um so, solche Prognosen geht, ob von einer Person weitere Straftaten zu erwarten sind, dass aus kriminologischer Sicht die soziale Integration ja durchaus eine wichtige Rolle spielt. Also dafür gibt es ja durchaus Evidenz, die das nahelegt. Oder wenn man schaut, wie sich eine U-Haft potenziell auf einen Menschen auswirken kann, das ist ja im Prinzip auch gut. Aber wenn das Fluchtrisiko als sehr gering eingeschätzt wird und was weiß ich jetzt, jemand, der wegen der U-Haft seinen Job verlieren würde oder wegen des Verdienstausfalls die Wohnung verlieren würde oder noch irgendwie Kinder oder andere Menschen zu versorgen hat, dann ist es halt sinnvoll, diese Menschen in ihren Strukturen zu lassen und sie nicht noch weiter zu entwurzeln. Denn auch das wissen wir ja, dass soziale Integration und Verwurzelung und so auch kriminalitätshemmend wirken können. Mhm. Also insofern natürlich ist jetzt so eine Sozialprognose nicht per se schlecht, aber sie hat oder sie kann den Nebeneffekt haben, dass sie dazu führen kann, dass bestimmte Menschen von vornherein ein viel größeres Risiko haben, eine Gefängnisstrafe zu bekommen oder einige Zeit in U-Haft verbringen zu müssen. Mal abgesehen davon, dass in solchen Fällen möglicherweise auch keine Kautionsleistungen gezahlt werden können. Aber das ist dann auch nochmal eine ganz andere Baustelle.
Mhm. Ja, auch nochmal so ein Punkt, richtig, wo es ja auch wieder durchaus auf Einkommen und Vermögen ankommt. Ja, voll. Ich frage mich so aus kriminologischer Sicht auch, was wäre die Alternative, ne? Also wieder dahin zurückzugehen, zu sagen, jeder bekommt einfach genau die Strafe, die seine oder ihre Straftat dann wert ist, in Anführungszeichen. Das hieße aber, dass einfach noch mehr Menschen letztlich ins Gefängnis kommen würden. Und was das für Nachteile mit sich bringt, haben wir in unserer Gefängnisfolge schon mal sehr ausführlich gesprochen. Okay. Und eigentlich ist ja die Sache, wie du gerade schon sagst, ne, mit den Sozialprognosen und den individuellen Erwägungen im Prinzip auch eine Errungenschaft, ne, und eine gute Sache. Aber im Ergebnis führt sie dann eben auch zu solchen Ungerechtigkeiten. Und das ist irgendwie, ja, lässt einen das auch so ein bisschen unbefriedigt zurück. Ja, das ist zumindest mein Gefühl gerade an der Stelle.
Ja, vor allem, weil nachdem wir das halt alles so recherchiert und dann ja auch noch jetzt hier nochmal dargestellt haben, bleibt für mich auch einfach immer noch die Frage offen, um wie viele Urteile geht es denn dabei? Also ich komme dabei immer wieder darauf zurück, so wir brauchen halt auch einfach die Daten und es gibt ja immer mal auch Master- oder Doktorarbeiten oder so, wo dann Leute beantragt haben, dass sie da irgendwelche Akteneinsichten vornehmen und analysieren dürfen und so weiter. Aber sowas muss dann halt auch einfach mal veröffentlicht werden. Das würde ich mir wünschen. Also ja, natürlich jeder Einzelfall, wo es zu Ungerechtigkeiten käme, wäre zu viel. Aber um jetzt hier die Frage abschließend beantworten zu können, ob Justitia jetzt wirklich eine Augenbinde trägt oder nicht und so, ne? Also ob es hier wirklich eine Klassenjustiz gibt, dafür haben wir, finde ich, nach wie vor zu wenig Einblick, oder?
Ja, genau. Das war auch in meinem Gespräch mit Maria, spielte das auch eine Rolle, weil auch sie sagte, ne, im Prinzip wäre es super, wenn es da in diesem Bereich einfach mehr auch systematische Erfassungen, Daten, Auswertungen, wenn wir das einfach hätten, damit wir auch wissen, genau worüber sprechen wir denn und wo sind vielleicht die Fehler im System und wie können wir damit umgehen, ne? Was kann man dann, welche Hebel könnte man dann da irgendwie noch ziehen? Das wäre ja dann eigentlich das Ideal, ne? Dass man so da auch drauf guckt. Aber wir wissen halt gerade solche geschlossenen Systeme und Justiz, da ist es halt besonders schwer von außen da irgendwie drauf zu gucken, das zu analysieren. Wie du gerade sagst, man braucht viele Zugänge, man muss irgendwie da auch drankommen an die Daten, man muss es dann auch ja, systematisch erfassen und auswerten können. Das ist eben wichtig. Und da können wir nur immer wieder drauf hinweisen, aber jetzt sind wir eben, stehen wir an einem Punkt, wo wir das einfach nicht haben und jetzt einfach, ja, über was diskutieren, was so ein bisschen, ja, anekdotische Evidenz wäre vielleicht, also so ganz stimmt das ja auch nicht. Es gibt ja schon einige Urteile, wo man das schon klar auch rauslesen kann, also diese unterschiedlichen Dinge und auch gerade was die Sozialprognosen angeht, ist es aus meiner Sicht schon ziemlich eindeutig, dass das natürlich eine Rolle spielt und sich negativ auswirkt, die soziale Herkunft der Menschen und dass das ein Ergebnis ist, mit dem man dann vielleicht jetzt aus rechtsstaatlicher Sicht auch nicht so richtig zufrieden sein kann, ist auch klar. Wie gesagt, für mich ist es auch immer noch das, was du gesagt hast, dass es natürlich viel kriminologische Evidenz dafür gibt, dass solche Sozialprognosen, dass ein gefestigter Lebenswandel und dass solche Dinge eben tatsächlich wichtig sind für die Einschätzung der zukünftigen Kriminalität eines Menschen und so. Das kann man ja auch nicht ganz in Abrede stellen. Das ist ja tatsächlich so. Und ich aus persönlicher Sicht, aber auch aus fachlicher Sicht, finde ich es einfach nicht erstrebenswert, dass man da gar nicht mehr drauf achtet und dann einfach ja, strenger straft und dann einfach vielleicht eher Menschen noch ins Gefängnis steckt, obwohl es vielleicht nicht nötig wäre.
Naja, und letztendlich wissen wir ja auch da wieder, dass es sehr viel Evidenz dazu gibt, dass eben irgendwie besonders harte und lange Strafen und so weiter, dass das irgendwie auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Das führt nämlich im Zweifelsfall auch nicht für mehr soziale Integration.
Ja, total. Und das gilt natürlich für alle Menschen, ne? Also
eben, ja.
Unabhängig vom sozialen Status. Ja, also die Sache mit der Justitia und der Augenbinde, ich finde eben, dass Justitia zumindest die Augenbinde auch zwischendurch mal abnimmt und mal bei bestimmten Sachen genauer hinguckt, ist im Prinzip richtig. Ne? Da ist wieder dieser Unterschied zwischen Gleichheit, ne? Müssen alle hundertprozentig gleich behandelt werden oder ist es nicht gerechter, auch eine Einzelfallgerechtigkeit in dem Sinne auch beim Einzelfall genau hinzugucken und abzuwägen. Aber an sich ist es natürlich trotzdem wichtig, wie du sagst, dass sie blind urteilt, zumindest was ja das Ansehen einer Person, ihren sozialen Status angeht. Trotzdem sollte sie in Bezug darauf auf jeden Fall blind sein und ihre Augenbinde behalten.
Ja, also ich finde halt eigentlich, merkt man daran auch wieder, also es ist mal wieder so eine Frage, die halt nicht so leicht zu beantworten ist. Also eigentlich ist die Antwort wieder, es ist kompliziert.
Ja.
Ich würde an der Stelle eigentlich auch ganz gerne nochmal sagen, weil es gibt ja, also gerade was so Kriminalpolitik angeht, gibt es ja immer mal wieder so Stimmen, die dann auch so Meinungen versuchen zu machen gegen naja, also habe ich jetzt auch keine Medienanalyse durchgeführt, aber meine Wahrnehmung ist, dass da durchaus auch mal Stimmung gegen die Ärmsten der Armen gemacht wird. Ob das jetzt irgendwie vermeintlicher Bürgergeldbetrug ist oder was weiß ich. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht unsere Episoden, die wir gerade so produzieren, ein bisschen dazu beitragen, dass das ein paar Leute hören und für sich einfach registrieren, aha, stimmt, so einfach, wie das dann manchmal von verschiedenen Personen dargestellt wird, ist es nicht. Das ist ein sehr viel komplexeres Problem und es gibt zu wenig Evidenz, um darüber zu reden, als wären die Antworten darauf so leicht.
Ja, du hast so recht, das wäre natürlich ganz schön, wenn wir dazu beitragen könnten. Nehmen die Debatten auch ähnlich wahr wie du. Ich finde jetzt gerade die ganze Debatte rund um das Bürgergeld, ne, also von Hartz IV zu Bürgergeld und die Erhöhung. Und dann aber sind ganz dringend eben Maßnahmen nötig, damit Menschen nicht einfach nur auf der faulen Haut rumliegen. Also dieses Narrativ auch so ein bisschen von dem faulen Bürgergeldempfänger und dem Sozialschmarotzer, das finde ich auch, ist schon sehr präsent. Die Frage ist dann eben, also jetzt um auf unser Thema auch wieder zurückzukommen, inwieweit sich solche gesellschaftlichen Diskurse und Narrative vor allem, ne, und Bilder über eben die sogenannte Unterschicht und wie Menschen dargestellt werden und dann eben auch wahrgenommen werden, auch auf die Richterschaft auswirkt, ne? Also in ihrer Beurteilung dann auch von Fällen, die sie da vor ihren Gerichten verhandeln.
Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Genau, wir hatten uns ja vorhin die Frage gestellt, ob RichterInnen arme Menschen wirklich grundsätzlich härter bestrafen und ob sie das überhaupt können. Und das ist jetzt vielleicht was, also so nachdem wir jetzt mit dieser Episode eigentlich ja durch sind, wo ich gerade nochmal so dachte, ja doch, wahrscheinlich können sie es schon. Mhm. Also es gibt ja das richterliche Ermessen und richterliche Unabhängigkeit und so. Natürlich können sie es nicht ohne weiteres. Also es wäre schon, also ich denke mal, wenn man das jetzt wirklich richtig will und das so subtil macht und gut begründen kann, geht das sicherlich schon.
Ja, stimmt, vielleicht hast du recht. Vielleicht sollten wir es jetzt an der Stelle auch nochmal ganz explizit sagen. Also wir haben das ja ausgeführt zu richterlichem Ermessen und richterlicher Unabhängigkeit und was da so dahinter steckt. Aber ganz häufig wird es eben so dargestellt, auch von Gerichten selber gerne mal, als seien Richter und Richterinnen unfehlbar, als könnten sie im Prinzip keine Fehler machen, ne? Weil sie ja unparteiisch und objektiv sein müssen und auch irgendwie fair entscheiden müssen. Aber, das muss man vielleicht einfach auch mal sagen, natürlich sind das Menschen und natürlich können da Fehler passieren. Und natürlich können da auch eigene Stereotype und ja Vorurteile eine Rolle spielen bei so Urteilsfindungen. Das ist eben nicht ausgeschlossen. Ne? Also im Sinne von, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Das wäre natürlich auch ganz schön naiv anzunehmen, dass RichterInnen immer nur ganz fair entscheiden. Aber, und ich finde, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, natürlich, unser deutsches Rechtssystem sieht ja vor, dass wenn man sich von einer Entscheidung unfair behandelt fühlt, von einer richterlichen, dass einem dann immer ein Rechtsweg auch offen steht. Das heißt, dass man auch immer in die nächsthöhere Instanz gehen könnte, um dann einen anderen Richter, eine andere Richterin nochmal draufschauen zu lassen, bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Im Prinzip, ne, theoretisch. Ich glaube nur, dass das in der Praxis wahrscheinlich gerade bei Fällen, die arme Menschen betreffen, die ja, und da werden wir erst in der nächsten Folge drauf kommen, eben anwaltlich dann vielleicht auch nicht so gut beraten sind, also teilweise vielleicht auch gar keinen Anwalt haben. Und dann so, solche Verfahren sind ja kostenintensiv und dann müsste man sozusagen sich eben einen Anwalt suchen und den auch bezahlen können. Und deswegen glaube ich einfach, dass es in der Praxis vielleicht gar nicht so häufig passiert, dass dann eben auf solche Fälle auch mehrere Menschen drauf gucken, sondern dass, also gerade diese kleineren Fälle von Diebstählen und irgendwie Schwarzfahren, was auch immer, dass das eben häufig, das ist ja so das Gros, was dann abgeurteilt wird, dass das dann eben häufig auch einfach so stehen bleibt und dass eben dieser Rechtsweg dann nicht ausgeschöpft wird. Aber du hast recht, um den Kreis nochmal zu schließen, kann man sagen, also diese Frage, die wir da aufgeworfen haben, kann man zumindest mit Einschränkungen dann mit Ja beantworten.
Genau, war nur nochmal so ein Gedanke, dass ich dachte, vielleicht wäre das nochmal was. Und an der Stelle kann man sich natürlich auch mal die Frage stellen, was für eine demografische Gruppe in der Mehrheit bei uns in den deutschen Gefängnissen überhaupt sitzt.
Ja, stimmt, das ist natürlich ein interessanter Punkt, mit dem wir uns ja im Vorfeld auch befasst haben. Es ist einfach so, und das hatten wir auch in unserer letzten Folge, wo es um den Zusammenhang zwischen Armut und Kriminalität ging, auch gesagt. Also es gibt im Prinzip ja keine offiziellen Statistiken dazu. Und uns sind jetzt zumindest auch keine Studien oder andere Untersuchungen dazu in die Hände gefallen, die sich genau damit befassen würden, ne? Mit Gefängnispopulation und mit der sozialen Herkunft der Menschen im Gefängnis. Und dann, selbst wenn wir Zahlen dazu hätten aus offiziellen Statistiken und wüssten, wie viele Menschen sozusagen aus der sogenannten Unterschicht in unseren Gefängnissen sitzen, würde uns das eben nicht automatisch irgendwas über die Kausalkette sagen. Ne? Also warum sitzen diese Menschen da? Hat das sozusagen damit zu tun, dass arme Menschen per se eher kriminell werden? Ne? Das ist ja das Thema aus dem letzten Mal. Hat das mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun? Hat das vielleicht mit Diskriminierung durch Strafverfolgungsbehörden zu tun, durch Polizei oder eben auch durch Gerichte? Das ist ja unser Thema heute. Das heißt, das könnte man daraus ja auch nicht unbedingt ableiten. Dann wüssten wir aber zumindest, es gibt eben mehr Menschen, mehr arme Menschen in den Gefängnissen, was man dann wiederum sich näher angucken könnte und sich damit näher befassen könnte. Aber halten wir fest, wir haben diese Daten ja einfach gar nicht und können deswegen darüber auch gar keine wirkliche Aussage treffen.
Ja, genau. Aber nee, also das stimmt. Das ist gut, dass du das nochmal mit der Kausalitätskette sagst, weil das würde uns überhaupt gar nichts darüber sagen. Das stimmt. Das wäre auf jeden Fall ein Fehlschluss, wenn man da einfach dann darauf schließen würde. Aber es wäre zumindest auch mal wieder noch so ein interessanter Ansatzpunkt, den man weiter untersuchen könnte.
Ja, total. Was natürlich auch interessant wäre, sich anzugucken, aber auch dazu, also ich bin kurz bei der Recherche auch darauf gekommen und dachte, ja, irgendwie, habe dazu aber dann auch überhaupt nichts finden können. Deswegen bin ich dann davon wieder abgekommen, aber auch zu schauen, aus welchen gesellschaftlichen Schichten kommen denn eigentlich die Richter, die an Gerichten sitzen? Also ich habe ja selbst Jura studiert und weiß, zumindest aus eigener anekdotischer Erfahrung, dass es natürlich ein Stück weit auch ein elitärer Studiengang ist, dass ganz viele der Menschen, die im Jurastudium sitzen, entweder selber Eltern haben, die Anwälte, Richter sind und so weiter und dass ja allein durch Dinge wie das Repetitorium oder durch die Länge dieses Studiums und die Tatsache, dass man eigentlich nebenbei kaum jobben kann, weil das so intensiv ist, natürlich auch wahrscheinlich, das ist jetzt aber nur meine Vermutung, auch Richter und RichterInnen eher aus gehobenen Schichten kommen, was dann nahelegen könnte oder was dazu führen könnte, dass sie dann eher auch Vorurteile vielleicht gegen Angehörige der sogenannten Unterschicht hegen können oder zumindest über die Lebenswelt ärmerer Menschen gar nicht so viel wissen und deswegen vielleicht Dinge dann auch ja anders einschätzen oder anders bewerten. Aber auch da, dadurch, dass wir rein ins Blaue irgendwie jetzt so rumspekulieren, bringt uns das irgendwie überhaupt nicht weiter. Und so richtig zu einem Schluss kommen wir damit natürlich auch nicht. Aber es wäre auch so ein Aspekt, wo man zumindest mal drauf schauen könnte und überlegen könnte, ja, inwieweit sowas auch einen Einfluss haben kann.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja, ja. Wir wissen, dass wir nichts wissen, wie immer.
Das ist so frustrierend.
Ja, also ich finde gerade jetzt bei diesem Thema rund um Armut, ne, das haben wir in der letzten Folge jetzt auch so festgestellt, dass es so, so richtig was Definitives, ne, lässt sich schwer formulieren.
Ja, aber eigentlich sagt es ja was Wichtiges aus, dass wir darüber nichts wissen oder sehr wenig darüber wissen, weil es eigentlich aussagt, dass das ein sehr vernachlässigter gesellschaftlicher und auch so Forschungsbereich ist.
Ja.
Ne? Also es wird irgendwie immer erwartet, dass zum Beispiel auch die Politik das Problem in Anführungsstrichen Armut löst und für Wohlstand für alle im Land sorgt und so weiter. Aber es gibt ja keine magische Formel, um das zu beheben. Und Forschung dazu wäre schon mal ein guter Ansatz.
Genau. Ja, vor allem eben zu dem gesellschaftlichen und auch behördlichen Umgang mit Armut, ne? Und die Auswirkungen von Armut auf ganz viele Bereiche, ne? Also wie jetzt zum Beispiel die Gefahr, dann vielleicht verurteilt zu werden vor Gericht. Ja, total. Also auch da wieder, ne? Es ist einfach super komplex. Und trotz allem, und ich würde dir total zustimmen, jetzt nach der Recherche zu sagen, ja, es ist ein total unterbelichteter Bereich, bei denen es sich lohnen würde, noch sehr viel mehr zu forschen.
Mhm, ja, absolut. Und ich glaube auch, dass eigentlich die Gerichte auch was davon haben könnten oder auch andere Behörden. Denn wenn du da Transparenz aufbaust, dann kann das ja auch das Vertrauen fördern. Also eigentlich so generell, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sind ja eigentlich in Umfragen, wo es so um Systemvertrauen geht, schneiden die Gerichte ja meistens noch besser ab als jetzt so andere, ja, Staatsorgane. Aber also es ist ja schon ein schwerer Vorwurf, der da erhoben wird, wenn jemand sagt, ich habe das jetzt hier recherchiert und ich sage, hier gibt es eine Klassenjustiz. Ja. Und das kann natürlich auch das Systemvertrauen, das Menschen haben, erschüttern, wenn sie sowas lesen. Und eigentlich wäre es ja auch eine ganz gute Maßnahme, wenn man sagt, ja, wir nehmen diesen Vorwurf ernst und wir gucken mal. Es gibt im Moment diese Daten nicht. Dann schauen wir mal nach und checken das System selbst.
Ja, mal abgesehen davon, dass ja auch Dinge wie Legitimität und vor allem auch Transparenz staatlichen Handelns Grundprinzipien in unserem Rechtsstaat sind. Das heißt, es ist ja auch schon vom Ding her geboten, da für Transparenz zu sorgen, ne? Ich finde auch, ne, vielleicht auch nochmal Bezug nehmend auf dieses Buch, wo ich ja gesagt habe, dass ich das sehr gut fand, also zumindest in ganz weiten Teilen fand ich das sehr gut, weil zumindest die Anhaltspunkte darauf, ich finde, es lohnt sich, sich damit einfach zu befassen, was nicht heißt, dass ich allem so, alles so hundertprozentig unterschreiben würde. Sicherlich ist vieles anekdotisch und nicht so gut durch Empirie belegt, weil es eben keine gibt, aber zumindest diese Anhaltspunkte auf bestimmte Sachen mal aufzuwerfen und auch mal anzuregen, sich damit zu befassen und auch eine Gesellschaft anzuregen, sich damit zu befassen, finde ich an sich halt einfach erstmal einen guten Schritt und das zu machen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er da irgendwas an den Haaren herbeigezogen hat. Mhm. An der einen oder anderen Stelle kann man sicherlich Kritik üben, aber im Großen und Ganzen finde ich das eben auch wichtig, genau wie du sagst. Mhm. Und es wird sogar noch komplexer, wenn wir mal jetzt mit Blick auf unsere nächste Folge auch noch schauen. Also wir haben heute über Richter und Richterinnen gesprochen und inwieweit es da Auswirkungen hat, aus welcher sozialen Schicht ein Mensch kommt, welche finanziellen Mittel ein Mensch hat. Wir werden uns nächste Woche nochmal angucken, inwieweit solche Dinge, solche vielleicht strukturellen Benachteiligungen sogar in unseren Gesetzen und Regelungen schon angelegt sind. Da gibt es auch noch einige interessante Aspekte. Und für heute würde ich sagen, belassen wir es mal dabei. Das war auch ein ganz schöner Rundumschlag. Also wir haben auch die einzelnen Themen natürlich nur so ein bisschen gestriffen. Da gäbe es noch ganz viel zu sagen. Und wie immer empfehlen wir euch nochmal in die Shownotes zu schauen und euch da auch noch näher mit zu befassen, wenn euch das interessiert. Und ich finde, dieser Rundumschlag heute hat vor allem deutlich gemacht, wie wichtig, aber wie wir gerade festgestellt haben, auch wie komplex und vielschichtig dieses Thema einfach ist. Und wir hoffen, euch hat es trotzdem gefallen oder vielleicht gerade deswegen gefallen, weil eben, ja, man häufig, wenn man sich näher mit solchen Themen befasst, man genau zu solchen Schlüssen dann eben kommt. Ja, und wir hoffen, ihr konntet ganz viel mitnehmen. Wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts hört, dann schreibt doch gerne mal eine Bewertung oder auch einen Kommentar. Auch das ist mittlerweile ja bei Spotify möglich. Oder schickt uns einfach eine E-Mail mit euren Fragen, Anmerkungen, Feedback, was auch immer, an krimschnack@protonmail.com und ihr findet uns auch in den sozialen Medien bei Instagram oder Facebook unter Krimschnack und wir freuen uns immer von euch zu hören und empfehlen euch ganz dringend auch unbedingt beim nächsten Mal wieder reinzuhören, weil im Prinzip ist das auch ein wichtiges Add-on zu dem, was wir heute besprochen haben, denn es gibt noch viele weitere Punkte, über die man bei diesem Thema unbedingt sprechen muss. Und dann werden wir, wie ich schon gesagt habe, auch noch tiefer, ja, mal in unsere Gesetze schauen und mal überlegen, ob eventuell arme Menschen systematisch durch unsere Gesetzgebung auch schon benachteiligt werden. Und bis dahin wünschen wir euch erstmal eine gute Zeit und sagen Tschüss.
Tschüss.